Was schätzen Sie denn an der Tübinger Philosophie?
Also in Tübingen reizt ja zunächst mal das historische Flair, das doch eng mit der großen Phase der Philosophie in Deutschland verbunden ist. Das war für mich auch ein Hauptanreiz, mich für Tübingen zu interessieren. In der gegenwärtigen Philosophie würde ich sagen, es gelingt mit erstaunlich wenig Professoren. Wir haben derzeit 2 Stellen unbesetzt und das schon über längere Zeit, doch ein recht breites Spektrum philosophischer Themen abzudecken. Nicht zuletzt auch auf dem Rücken der vielen Lehrbeauftragten. Das ist aber doch erfreulich und vor allem meine Hauptinteressen, also der deutsche Idealismus, ist derzeit sehr stark vertreten.
Das liegt daran, dass so viele Lehrende da sind, die ihn vertreten?
Ja, also wir haben einen Professor, die Professur war auch lange Zeit unbesetzt, eine Privatdozentin, Rike Schick, und die Assistentin des Professors, Schlosser Julia Peters, und ich, und wir, also wir, ich glaube, wir haben in diesem Semester 3 oder 4 Hegel-Seminare. Das ist nicht selbstverständlich an einer deutschen Universität mehr.
Ja. Und auch welchen Themen liegen Ihre Schwerpunkte?
Also einmal wirklich Hegel. Der gesamte deutsche Idealismus ist für mich sehr interessant, also beginnend mit Kant. Denn Fichte, wegen seines Schwerpunkts der Frage nach der Subjektivität, das ist ein Thema, das mich immer begleitet hat. Unter den antiken Themen interessieren mich besonders Stoizismus und Skeptizismus, die ich für hochgradig modern halte. Und unter den moderneren Themen wiederum einmal die kritische Theorie, Adorno, das war überhaupt der Grund meines Philosophiestudiums. Und dann auch die Systemtheorie, die nicht primär eine philosophische, sondern eine interdisziplinäre Theorie ist. Und ich sehe da nun also einen roten Faden zwischen den antiken Theorien, dem Idealismus und der heutigen Systemtheorie. Das sind die Themen, die ich auch so in der Lehre verfolge und gelegentlich etwas darüber schreibe.
Was ist eigentlich eine Systemtheorie?
Da kann jetzt unsere gesamte Sendezeit drauf gehen. Ich warne Sie also. Ich grenze es mal ab von dem Systemgedenken Hegels, den Sie ja nun schon etwas kennen. Hegel ging davon aus, es gibt so ein geschlossenes Ganzes, er nannte das Absolute, das aber nicht mehr wie bei Aristoteles so in einem kosmischen Modell vorstellbar war, sondern ihm ist es gelungen, also diese vielfältigen Interessen und Widerstreite in der Welt einzubinden, aber noch umwölbt doch von der Idee eines Ganzen. Und die neuere Systemtheorie, also ganz bekannt ist der Soziologe Niklas Luhmann, der aber philosophisch sehr informiert ist, aber auch Ansätze heute in der systemischen Therapie und Organisationsberatung, die gehen davon aus, so ein Ganzes zu entwerfen, ist in einer komplexen Moderne sinnlos geworden. Wir können aber unterstellen, jede einzelne Person, aber auch jede Organisation hat so ein Primärinteresse an ihrer Selbsterhaltung. Die nennen das Autopoiesis. Und es kommt auch bei jeder, ich gehe jetzt mal, wenn mich die Subjektivität interessiert, doch von der Einzelperson aus. Ich werde immer nur das verstehen, was gewissermaßen sich meinen eigenen Selektionsmustern fügt. Bestimmtes werde ich also gar nicht wahrnehmen, anderes sehr stark wahrnehmen. Und in diesem Zusammenhang sprechen die von Autonomie. Das heißt nicht, dass wir gewissermaßen Herr im eigenen Hause wären und entscheiden, was wir selektieren. aber wir selektieren nach unserer eigenen Autopoiesis. Es gibt eine sehr interessante, ich finde auch sehr philosophische Beobachtungsperspektive auf die Welt, die zu meiner Erschütterung innerhalb der Philosophie gar nicht so sehr wahrgenommen wird, aber in ziemlich allen anderen Wissenschaften, ich denke auch in den empirischen Kulturwissenschaften. Die Philosophie borniert sich da etwas dagegen, vielleicht weil die Vertreter nicht hauptamtliche Philosophen sind.
Meine Frage ist, welche Aufgabe kann dann Philosophie für Gesellschaft erfüllen?
Also, da wäre jetzt zunächst meine Gegenfrage, was ist Gesellschaft? Die ist ja also ein heterogenes Geflecht von Interessen. Ich kann mir Gesellschaft nicht so vorstellen, dass sie etwa also ein Patient ist, für den jetzt ein Arzt etwas tut. Und anders als etwa das Arzt-Patienten-Verhältnis kommt es in der Philosophie darauf an, dass jemand sie betreibt. Also der Philosoph kann kaum jemandem helfen, der nicht selbst Philosophie betreibt, wenn ist sie so eine Art Selbsttherapie im Sinne des Anregens für das Denken. Wenn man fragt, wie sie in die Gesellschaft eingewirkt hat, würde ich sagen, sehr selten direkt. Ein Fall direkter Einwirkung war die französische Aufklärung, die in die französische Revolution überging, also die wo wirklich Philosophie beteiligt war an dem revolutionären Prozess. In allen anderen Fällen oder zumindest denen, die mir gerade einfallen, ist es eine indirekte und oft sehr langfristige Wirkung. Ich denke zum Beispiel, Kants und Hegels Überlegungen zum Rechtsbegriff hatten Einfluss auf die Konstitution des Rechtssystems. Das weiß aber heute keiner mehr oder das steht nicht mehr im Zentrum des Interesses. Und Philosophie war sehr häufig an Umdenkungsprozessen beteiligt, die aber initiiert wurden denn von anderen. Journalisten sind da auch wichtig, die häufig Philosophie studiert haben, dann aber zu übersetzen vermögen. Wir haben großes Interesse an philosophischen Cafés, die auch Leute aufsuchen, die kein akademisches Studium absolviert haben. Aber so ein Rezept, wo man sagt, Philosophie arbeitet das aus, andere setzen es um, das gibt es nicht. Und die Übersetzung kann scheitern. Es kommt nicht unbedingt das heraus, was man intendiert hat bei einem Veränderungsprozess.
Sehen Sie sich auch als Übersetzerin?
Teilweise. Ich denke, dass ich auf mehreren Ebenen verfahre, also in den deutlichen Philosophie-Seminaren lege ich großen Wert auf das klassische Instrumentarium. Ich unterrichte aber ja auch im Bereich, das heißt hier EPG, Ethik für Studierende aller Lehramtsfächer. Das sind dann auch die Bereiche, wo ich sehr gerne mal die Systemtheorie einfließen lasse und schon genötigt bin, also Grundgedanken auch an die Studierenden zu vermitteln, die nicht Philosophie studieren. Ich beteilige mich auch, wenn auch nur gelegentlich, an dem philosophischen Café im Hegelhaus in Stuttgart, wo sehr viele Teilnehmer ein akademisches Studium hinter sich haben. Das sind Ärzte oder Juristen, aber keine Philosophen. Das finde ich durchaus sehr interessant. Man muss nur beides unterscheiden.
Ist dann Philosophie auch etwas Persönliches für Sie? Ja, also beeinflusst sie Sie in Ihrem Alltag?
Ja, ich denke, Philosophie ist vor allem etwas Persönliches. So ein Studium wählt man ja nicht, weil man sich Karrierechancen davon verspricht. Das ist übrigens ein Fach, wo es die eigentlich noch nie gegeben hatte oder nur für ganz wenige. Philosophie geht hervor aus Fragen des Selbst- und Weltverständnisses. Und ich denke, auch für den akademischen Philosophen bleiben diese Fragen leitend. Die kann man nicht so eins zu eins immer im Seminar einbringen, weil man auch ja solche allzu lebensweltlichen Diskussionen dann vermeiden will. Es ist also wichtig, diese Form des Denkens mitzuvollziehen, analytisch denken zu lernen und damit auch eine gewisse Distanz zu so unmittelbaren Problemen zu gewinnen. Aber all das gehört zu der persönlichen Orientierung dazu. Also ich vertrete sehr stark die Auffassung, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie.
Fallen Ihnen Beispiele an? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich sehe Sie an der Supermarktkasse und irgendwie fällt Ihnen was ein, was Sie in Ihrer Arbeit machen und Sie verknüpfen das mit Alltäglichem. Fällt Ihnen da was ein? Mir fällt es ganz schwer, mir das vorzustellen, wie Sie die Philosophie in den Alltag einbinden.
Also sicher nicht in der Weise, dass ich jetzt anders an der Supermarktkasse stehen würde als andere Kunden. Mhm. Einmal habe ich das Glück, also meinen Beruf in der Philosophie zu haben. Insofern bestimmt die Philosophie schon sehr stark meinen Alltag. Und ich glaube, sagen zu können, es gibt eine Rückwirkung so auf die innere Haltung. Ich denke also schon, dass bestimmte Dinge, die vielleicht andere sehr aufregen, bleiben wir bei Ihrem Beispiel, jemand drängt sich an der Kasse vor. Da können Sie also enorme Konfliktaustragungen erleben. Das würde ich eher von außen beobachten. Vielleicht, wenn ich nun sehr eilig wäre, würde es mich trotzdem auch ärgern. Also ich bin deshalb kein anderer Mensch. Aber in der Philosophie, ich denke nicht nur in der Philosophie, prägt es sich ein, sich von unmittelbaren Auseinandersetzungen zu distanzieren und die so wie von außen, also aus der Metaperspektive zu beobachten. Das finde ich unglaublich lebensbereichernd, das gelernt zu haben. Nicht sehr konkret, aber ich glaube, das ist das, was man so ganz allgemein über die Philosophie sagen kann. Ich denke, in der Soziologie, Psychologie und wahrscheinlich auch den empirischen Kulturwissenschaften kann man das aber auch lernen. Also Philosophie hat da keine Alleindeutungsmacht.
Noch über diese Habermas. Also Sie haben Ihr Magisterexamen bei Jürgen Habermas abgelegt. Und auch danach Tutorien zu seinen Lehrveranstaltungen gegeben. Und wie hat er sie fachlich beeinflusst?
Ich bin gar nicht sicher, ob ich da hinreichend Distanz habe, das wirklich sagen zu können, wie er mich beeinflusst hat. Meine damalige Auffassung war zunächst mal sogar gegen Habermas gerichtet, weil ich ja von der klassischen kritischen Theorie, also Adorno, herkam. Und man sah, dass Habermas jetzt gewissermaßen etwas Neues beginnt. Er war als Person unglaublich überzeugend. Also ich bin eigentlich als Gegnerin hingegangen und war zunehmend angetan von ihm. Vor allem gab er das große Beispiel eines politischen Intellektuellen, der sich nicht nur auf sein Fach beschränkt, sondern immer, wenn er fand, es gibt etwas zu kritisieren, auch die Medien zu bedienen wusste. Und von Habermas konnte man auch lernen. Ironischerweise ist er der Vertreter der herrschaftsfreien Kommunikation, wie man Macht ausübt. Das fand ich sehr bewundernswert an ihm. Nicht so sehr überzeugt hat mich der philosophische Ansatz selbst. Habermas hat sich ja sehr auf die Kommunikation fixiert. Das lag in verschiedenen Bereichen. Damals im Zug der Zeit, da entstanden auch die Kommunikationswissenschaften, durchaus aus ganz instrumentellem Interesse heraus. Also es war wichtig für die Werbeindustrie, für die politische Kommunikation, dass man Denken oder gerade ethische Überlegungen vorwiegend von Kommunikation abhängig macht, hatte ich sehr früh bezweifelt. Und Thema meiner Magisterarbeit war auch der Subjektivitätstheoretiker Dieter Henrich, mit dem Habermas sich damals eine philosophische Auseinandersetzung liefert. Und ich habe durchaus Henrich gegen Habermas verteidigt. Für Habermas Größe spricht, das akzeptiert zu haben.